D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber, Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend und hallo. Merkel übt das Neuland. Von Le Floyd bis zum weinenden Flüchtlingsmädchen.
Verfassungsschutz übt Druck auf Informanten aus, wie es um deutsche Pressefreiheit steht.
Geheimdienste über Journalisten. Wer bespitzelt wen?
Journalisten über Geheimdienste. Demokratie ist in Gefahr.
Das sind unsere Themen in dieser Stunde mit dem Überthema, wenn der Staat was mit Medien macht.
Die erste Meinung
kommt heute von Moderator Jan Böhmermann, der sich, wie viele andere auch, unter dem Hashtag Merkel streichelt, kritisch und belustigt über den Auftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen ihres Bürgerdialogs Gut Leben in Deutschland geäußert hat. Ein Mädchen aus dem Libanon hatte Merkel dabei von ihrer Angst erzählt, abgeschoben zu werden und fing schließlich vor laufender Kamera an zu weinen. Die Antwort der Bundeskanzlerin, sie streichelte dem Mädchen über die Schulter. Dazu meint Jan Böhmermann auf Twitter: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dass die Kanzlerin jetzt mit den Menschen reden muss. Und weiter: Angela Merkel streichelt die Wirklichkeit tot.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, das stimmt schon. Da hat sich Mutti in den letzten Tagen mal wieder auf Entdeckungsreise durchs Neuland gemacht und ist dabei ganz schön durchs Netz gestolpert, sage ich mal. Erst das doch blasse Interview bei Le Floyd und dann der verzweifelte Versuch, mit dieser Streichelattacke ein bisschen Menschlichkeit zu zeigen. Ich sag's mal so, unter dem Strich gewonnen hat Angela Merkel mit ihren Auftritten im Netz in dieser Woche sicher nicht. Das war eher das Gegenteil von Hashtag prima gemacht. Tja, so kann's halt gehen, ne? Die User, die ich rief. Aber trotzdem, ernsthaft aufregen kann ich mich über Merkel streichelt nicht so richtig. Im Grunde war Merkel doch in einer Situation, in der sie eigentlich gar nicht gewinnen konnte. Hätte sie auf das weinende Mädchen nicht reagiert, hätte man ihr Herzlosigkeit vorgeworfen. Jetzt hat sie es immerhin versucht mit Empathie, da wird ihr das entweder nicht abgenommen und ihr politisches Kalkül vorgeworfen, oder es wird ihr als Beleg dafür unterstellt, dass Merkel und ihrer PR-Abteilung tatsächlich jegliche Empathie fehlt. Für mich ist es eigentlich nur ein unglücklicher Auftritt, bei dem das Netz eben zugeschaut hat. Wirklich tragisch ist doch was ganz anderes, nämlich unsere Flüchtlingspolitik und das Schicksal des gestreichelten Mädchens.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das freie Medienmagazin.
Theorie und Praxis, die sind ja nicht immer identisch. Das fällt uns auch beim Thema Pressefreiheit auf. In der Theorie, da haben wir in Deutschland Pressefreiheit.
Ja, in Deutschland gewährleistet Artikel 5 des Grundgesetzes die Pressefreiheit gemeinsam mit der Meinungsfreiheit, der Rundfunkfreiheit und der Informationsfreiheit.
Ich darf mal zitieren, in Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes heißt es, Zitat: Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Rechte der persönlichen Ehre.
Sehr schön referiert, Herr Pähler. Mhm. Kommen wir zur Praxis. Da gibt es derzeit unterschiedliche Ereignisse, die uns Sorgen machen. Die lassen sogar die Frage am Ende zu, wie ist es eigentlich um die Pressefreiheit in Deutschland bestellt.
In dieser Stunde Was mit Medien beschäftigen wir uns deshalb damit, was passiert, wenn der Staat was mit Medien macht. Und dabei meinen wir nicht, wenn sich jetzt die Bundeskanzlerin beim YouTube Le Floyd einlädt und dann mehr Zuschauer hat als bei ihrem letzten ZDF-Sommerinterview. Später schauen wir uns auch noch an, wie es kommt, wenn ausländische Geheimdienste deutsche Journalisten bespitzeln und die Deutschen wissen davon.
Tja, hier schauen wir aber erstmal den Verfassungsschutz an, denn immer wieder sind in der jüngsten Vergangenheit ja vertrauliche Vorgänge des Verfassungsschutzes an die Öffentlichkeit gelangt. Und da kann man schon durchaus verstehen, dass das den Verfassungsschutz ändert, allen voran den Präsidenten Hans-Georg Maaßen. Und der hat nach Informationen des Deutschlandfunkes in 3 Fällen jetzt Strafanzeige gestellt und 2 Verfahren guckt sich der Generalbundesanwalt genauer an. Die Strafanzeigen richten sich gegen mutmaßliche Informanten der Presse. Das Problem, verkürzt dargestellt, wer will schon der Presse jetzt noch was stecken, wenn man droht aufzufliegen?
Kritik daran kam in dieser Woche dann von netzpolitik.org. Die Redaktion, die macht sich Sorgen um die Pressefreiheit in Deutschland und darüber reden wir mit Konstanze Kurz. Sie ist nicht nur ehrenamtliche Sprecherin des Chaos Computer Clubs, sondern auch Redaktionsmitglied von netzpolitik.org. Und ich sage erstmal hallo Konstanze, schön, dass du bei uns bist.
Hallo.
Wir wissen ja, der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der hat Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gestellt und es sind eben auch Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gestartet worden. Wie sehr müssen sich denn jetzt eigentlich die Informanten der Journalisten tatsächlich Sorgen machen, aufzufliegen?
Natürlich müssen sie sich eine ganze Menge Sorgen machen. Zum einen ist das ja ein ernsthafter Vorwurf. Zum anderen ist es eben die Bundesanwaltschaft, die dort ermittelt, die ja doch andere ja, Möglichkeiten hat, personell, aber auch von den Gesetzen her, als ein normaler Staatsanwalt. Und im Übrigen muss man wohl auch sehen, der Präsident des Geheimdienstes hat das ja quasi die Medien gesteckt, damit sie es berichten. Das heißt, es ist nicht nur für die Redaktionen die Betroffenen, sondern auch für die Informanten selber sicherlich auch eine Einschüchterung. Das soll sicher so wirken.
Es ist ganz interessant. Ihr seht in dem Handeln vom Verfassungsschutzpräsidenten Maaßen eine Gefahr für die Pressefreiheit und Vielfalt. Einige sehen das als übertrieben an. Wir hatten jetzt recht.
Naja, wir haben natürlich schon versucht, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Vorgang passiert ist und vor allen Dingen eine Bestätigung zu bekommen vom Generalbundesanwalt, ob da wirklich Ermittlungen laufen oder ob es eine Presseente ist. Das haben wir mittlerweile, also zumindest die Pressestelle hat ja bestätigt, dass sie mit diesem Vorgang befasst sind. Das war noch nicht unbedingt eine Bestätigung der Ermittlungen, könnten ja auch Vorermittlungen sein. Dennoch wollten wir das auch skandalisieren. Ich glaube, Fälle, in denen man unmittelbar Whistleblower, also solche Leute, die eben Unterlagen, die kritisch sind, an die Presse liegen, bedroht in dieser Hinsicht, also wenn auch erstmal nur verbal über die Medien, die sollte man skandalisieren. Es ist ja doch relativ selten in Deutschland, dass sowas vorkommt. Wir lassen uns natürlich nicht abschrecken dadurch, aber wir wollten auch nicht, dass es untergeht.
Kann man aber nicht auch sagen, ist es schon legitim, wenn der Chef des Verfassungsschutzes erstmal herausfinden will, aus seiner Sicht, wo das Informationsleck ist?
Sicherlich aus seiner Sicht. Als Chef dieser Behörde ist das legitim. Eine viel größere Frage dahinter ist natürlich, ob es in der Art, wie wir heute mit Geheimdiensten umgehen, dass die eben alles, was sie betrifft, geheim stempeln dürfen, dass dieser ganze Bereich nicht mehr sichtbar ist für die Bevölkerung, die diese Geheimdienste bezahlt. Die muss man natürlich stellen aus der Sicht des Behördenleiters. Naja, natürlich möchte er diejenigen, die die Presse informieren, möglichst rauskriegen.
Und ihr sagt auf Netzpolitik.org, dass ihr euch als Redaktion direkt vom Verhalten des Verfassungsschutzes betroffen seht. Inwieweit?
Na, wir haben einige Artikel, die sich mit ja, geheimen Unterlagen vom Bundesamt für Verfassungsschutz beschäftigen. Ein paar davon sind konkret angesprochen worden. Insofern fühlen wir uns auch betroffen. Wir machen schon sehr lange Pressearbeit, also auch schon lange, bevor ich selber in der Redaktion angefangen habe, über diesen Geheimdienst. Aber ich glaube, es ist auch eine Reaktion generell auf die, diese Image-Problematik, die diese Geheimdienste jetzt haben. Seit 2 Jahren debattieren wir allesamt intensiv darüber. Wir haben den Untersuchungsausschuss für die ausländischen und inländischen Geheimdienste im Bundestag. Es ist, glaube ich, eine Form von Zurückschlagen, dass diese Geheimdienste ihr Fell auch wegschwimmen sehen. Denn ganz richtig bemerken sie, dass die Bevölkerung sehr viel kritischer auf ihr Treiben schaut.
Wie erlebt ihr das denn? Ist es eigentlich schwieriger geworden, mit Informanten zu arbeiten, weil die jetzt vielleicht skeptischer geworden sind im Vergleich zu früher?
Na, mein Eindruck ist eigentlich insgesamt, dass sich doch mehr Menschen mittlerweile in der Lage sehen, technische Mittel zu benutzen, um auch anonymisiert und verschlüsselt mit uns Kontakt aufzunehmen. Das hat zugenommen. Das heißt, dass viele Leute die Möglichkeit nutzen, die Technik bietet. Ich habe auch den Eindruck, dass innerhalb der Behörden oder bei ehemaligen Mitarbeitern sehr viel mehr Menschen sind, die, naja, gerade so dieser Snowden-Effekt betrifft, also die sich angespornt fühlen, Dinge, die sie für falsch, unrechtmäßig oder ethisch fragwürdig halten, anzuprangern. Also ich glaube hier schon eher ein Klima, das den Redaktionen zuarbeitet und das sehen wir auch als Grund, warum sozusagen plötzlich der Chef dieses Geheimdienstes am Rad dreht und der Presse da so hintenrum steckt, dass man ermittelt. Ich glaube, dass eigentlich insgesamt ein positiver Effekt dieser 2-jährigen Snowden-Diskussion zu merken ist.
Wo siehst du denn die größte Gefahr für die Pressefreiheit aktuell bestellt?
Ich glaube, die größte Gefahr in so einem Land wie Deutschland, wo man ja rechtlich sehr gut gestellt ist, ist eher, glaube ich, eine Form von Selbstzensur. Dass man eine gewisse Art zu schreiben entwickelt, die sich nicht mehr skeptisch und kritisch gegenüber den Regierenden, aber teilweise auch wirtschaftlich Handelnden stellt, sondern dass man ja so ein bisschen wie auch viele Menschen in der Bevölkerung eine gewisse Abstumpfung hat gegenüber Skandalisierung und Empörung. Natürlich haben wir, glaube ich, ein paar sehr kritische Aspekte in der deutschen Presselandschaft, die ja in der Charlie Hebdo-Debatte auch debattiert wurden. Wo sind denn die Grenzen? Was trauen sich eigentlich Redaktionen heute zu schreiben? Was trauen sie sich objektiv nicht mehr? Auch vielleicht im Zusammenhang mit dem EDATI-Untersuchungsausschuss oder dem NSU-Verfahren, da gab es ja solche Diskussionen. Ich glaube, wir alle, die in dem Bereich arbeiten, müssen dafür sorgen, dass die Presse kritisch bleibt und sich übrigens auch nicht wie in dem Beitrag eben der Merkel-Linie so anpasst. Man muss die Regierung kritisieren, dafür sind wir da.
Das Thema Überwachung von Informanten ist ja nicht neu. Wir erinnern uns ja zum Beispiel an die Cicero-Affäre, die schon viele Jahre zurückliegt. Und da gab es ja auch ein wegweisendes Urteil, welches die Pressefreiheit stärkt.
Richtig. Und da geht es ja nicht nur darum, dass die Ermittlungen und Durchsuchungen und die Beschlagnahme für den damaligen Cicero-Journalisten Bruno Schürrer unrechtmäßig waren und verfassungswidrig, sondern da geht es vor allen Dingen darum, dass das Urteil auch ganz klar sagt, dass diese Vertrauenssphäre zwischen Informanten und Redaktionen früher beginnt. Nicht erst, wenn man in die Redaktion einreitet, ja, und da alle beschlagnahmt, sondern dass diese Sphäre auch geschützt ist.
Das vertiefen wir gleich nochmal mit Konstanze Kurz von Netzpolitik.org. Sie ist heute Abend zu Gast hier bei Was mit Medien. Wenn der Staat was mit Medien macht, dann kann das problematisch für die Pressefreiheit sein. Und sei es, dass dann auf einmal Journalisten anfangen, Selbstzensur im Kopf zu üben. Haben wir gerade schon gehört von Konstanze Kurz von Netzpolitik.org und sie ist auch weiter unser Gast.
Reden über eine Anzeige des Verfassungsschutzes und Ermittlungen der Bundesanwaltschaft gegen mögliche Informanten für oder von Journalisten. Konstanze, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, 2007, da hat das Bundesverfassungsgericht die Pressefreiheit gestärkt und die Durchsuchung der Redaktionsräume des Ciceros für ja, rechtswidrig verurteilt. Gibt es zwischen diesen beiden Fällen Parallelen?
Na, es gibt gewisse Parallelen. Es war damals zwar kein Geheimdienst, sondern das BKA. Und dieses BKA hatte sozusagen an die Presse einen Bericht verloren, einen geheimen Bericht. Der bezog sich auf einen damals als Terroristen bezeichneten Mann. Und aus diesem Bericht war zitiert worden, also der betroffene Journalist, der auch übrigens in seinen Privaträumen durchsucht wurde, der hatte daraus zitiert und damit klargemacht, dass er diesen geheimen Bericht hat. Und ich denke, der Zusammenhang besteht vor allen Dingen darin, dass natürlich die Behörde in erster Linie herausfinden will, wer ist der Informant und dabei quasi als Kollateralschaden die Berufsgeheimnisträger Journalisten sieht, die natürlich ihrerseits versuchen, ihre Informanten zu schützen. Nun muss man aber auch sagen, der Fall Schürrer und Cicero ist auch ein bisschen eine andere Zeit. Es war damals natürlich deutlich schwerer, seine Kommunikation zu schützen, als es heute ist.
Inwieweit hat das Urteil von 2007 denn vielleicht auch noch Auswirkungen auf heute? Man muss ja sagen, weil es wurde ja eigentlich so gesehen, das Cicero-Urteil, Pressefreiheit super gestärkt.
Ich glaube, es ist immer ein wenig so mit diesen höchstrichterlichen Urteilen. Zum einen erregen sie sehr viel Aufmerksamkeit und Diskussionen. Und schon im Vorfeld war der Fall intensiv debattiert worden. War eine lange Debatte in der Presse, ob man das tun darf und welche Folgen. Aber nach dem Urteil, finde ich, gibt es immer so eine gewisse Halbwertszeit. Eine Zeit lang gilt das eben und alle halten sich dran und man hat auch eine gewisse, naja, Ehrfurcht natürlich vor diesen Urteilen. Aber nach einer Weile gerät es auch in Vergessenheit, weswegen uns auch nochmal wichtig war, an dieses Grundsatzurteil zu erinnern und dass die Redaktionen eben auch eine gewisse Vertrauenssphäre haben sollen.
Ihr sagt ja, wir von Netzpolitik.org lassen uns nicht einschüchtern und wir wollen auch weiterhin auf jeden Fall kritische Informationen veröffentlichen. Wie diskutiert ihr denn intern auch in der Redaktion über diese Vorgänge in letzter Zeit?
Naja, wir waren schon ein bisschen empört, einfach auf die Art auch, wie das öffentlich wurde. Ja, wenn man sich so als Chef so einer Behörde hinstellt und das so der Presse hinten rumsteckt, fanden wir schon ein bisschen empörend. Andererseits hat uns das nochmal Anlass gegeben, selber nochmal zu gucken, welche Techniken verwenden wir für Leute, die uns Sachen schicken, vor allen Dingen halt zum Beispiel Dateien oder die uns anrufen. Welche Möglichkeiten hat man, uns verschlüsselt und anonymisiert zu kontaktieren? Wir haben auch nochmal darüber nachgedacht, sozusagen mit Anwälten zu sprechen. Aber andererseits, wir wissen, dass wir lange mit Geheimdiensten zu tun haben. Ein Redaktionsmitglied bei uns, meistens André Meister, aber auch wir alle manchmal betreuen ja sehr intensiv auch den BND-NSA-Untersuchungsausschuss. Da ist uns schon klar, dass er die Geheimdienste nicht freut. Aber Angst haben wir keine, denn wir haben ja eben gerade das Privileg, dass wir hier offen unsere Meinung sagen dürfen. Und wir werden auch in Zukunft Dokumente, die uns zugespielt werden, veröffentlichen, weil wir genau glauben, das ist unsere Rolle.
Wenn wir uns jetzt mal vom Verfassungsschutz lösen, auch mal generell auf den Druck von potenziellen Informanten, aber auch auf die Arbeit von Journalisten hier in Deutschland anschauen, sei es durch deutsche staatliche Einrichtungen oder auch durch ausländische Einrichtungen. Was macht dir am meisten Sorgen?
Ja, natürlich ist es so, ich glaube, gerade bei dem Bundestagshack hat sich die Diskussion ja mal wieder erneut gezeigt, dass doch auch in Redaktionen eine gewisse Angst vorherrscht. Ja, man weiß, wenn man so richtig gegen Gegner spielt, also etwa ausländische Geheimdienste oder zum Beispiel auch organisierte Kriminalität, dann muss man dann schon viel Sorgfalt an den Tag legen. Und wir wissen, dass in dem hektischen Alltag von Redaktionen oftmals so gerade die IT-Sicherheit hinten runterfällt und dass diese Vertrauenskrise, die bei der IT-Sicherheit herrscht, auch in den Redaktionen natürlich ankommt. Andererseits ist mein Eindruck, gerade auch weil die Journalisten im Rahmen dieser Snowden-Enthüllung sehr viel auch über ihr eigenes Verhalten berichtet haben. Zum einen, was sie technisch benutzen, zum anderen aber auch, dass sie sich ja sehr intensiv in die Debatte eingemischt haben und auch Mut gezeigt haben, diese Sachen aufzudecken. Das hat noch einen gewissen Schwung gab. Ich finde, die deutsche Presse schreibt sehr kritisch über die Geheimdienste.
Außer Sorgfalt und Mut, wie können wir sonst noch als Medienschaffende mit dieser Situation umgehen?
Naja, ich glaube tatsächlich, sich einige Basistechniken anzueignen, ist natürlich sehr sinnvoll. Und wirklich, wenn es brisanter wird, aber auch durchaus im normalen Kommunikationsalltag über sein Verhalten nachzudenken. Denn manchmal sind sich Informanten, die sich an Redaktionen wenden, gar nicht bewusst, wie brisant ihr Material sein kann. Und man sollte sie halt nicht zum eigenen Kollateralschaden machen. Generell glaube ich, das ist aber auch für andere Berufsgeheimnisträger und letztlich auch letztlich für alle, die heute ja von IT umgeben sind, ein gutes, einfach ein guter Hinweis.
Sagt Konstanze Kurz von Netzpolitik.org. Danke für den Besuch.
Bitteschön.
Was mit Medien? Das geheime Medienmagazin.
Wir haben uns gerade ja schon angeschaut, wie der Verfassungsschutz Anzeige gegen mögliche journalistischen Informanten erstattet hat und Und jetzt schauen wir uns mal an, wie ausländische Geheimdienste mit deutschen Redaktionen umgehen.
Verschiedene Medien, darunter NDR ZAP, haben es berichtet. Laut geheimer Unterlagen sollen Spiegel, Handelsblatt und auch die Neue Zürcher Zeitung von ausländischen Geheimdiensten bespitzelt worden sein.
Seit 2011 wusste das Kanzleramt wohl schon davon. Der Bundesanwalt, der ist nicht eingeschaltet worden. Der Spiegel hat aber nun Anzeige erstattet. Das Handelsblatt hat angekündigt, nachzuziehen. Und ein Spiegelredakteur sieht in dem Verhalten der Geheimdienste eine Gefahr für die Demokratie.
Tja, die Überwachung der Presse ist demokratiefeindlich, sagt dann auch der Holger Stark, der da auch von betroffen ist von dieser Geschichte beim Spiegel. Und er hat NDR ZAP ein langes Interview gegeben. In der Sendung von ZAP sind da nur ein paar Sekunden ausgestrahlt worden. Und online und jetzt bei Was mit Medien könnt ihr das komplette Interview hören, wo Holger Stark uns die Geschichte, die dahinter steckt, einmal auch genauer erklärt. Und das fanden wir so faszinierend, dass wir gesagt haben, das möchten wir euch in der kompletten Länge vorspielen. Hier ist Teil 1, das Gespräch NDR ZAP mit Holger Stark vom Spiegel.
Herr Stark, wie bewerten Sie die Tatsache, dass jetzt Dokumente hergeben, dass der Spiegel oder Spiegel-Mitarbeiter abgehört worden sind und die Bundesregierung allem Anschein nach davon gewusst hat?
Für uns ist das ein erschütternder Vorgang, dass ganz offensichtlich der amerikanische Geheimdienst Kommunikation zwischen Journalisten, zwischen dem Spiegel und mutmaßlichen Regierungsmitarbeitern abgehört hat, dass dieses dem Kanzleramt zur Information geraten ist und dass das Kanzleramt eine einzige Sache getan hat, nämlich einen missliebigen Mitarbeiter zu versetzen, ansonsten weder die Justiz eingeschaltet hat, noch die Öffentlichkeit informiert hat, noch das Parlamentarische Kontrollgremium des Deutschen Bundestages angemessen informiert hat. All dieses ist nicht geschehen, sondern das Kanzleramt hat ganz offensichtlich mit den Amerikanern fraternisiert, in einer Art und Weise sich dort gemein gemacht und am Ende die Seite nicht der Demokratie, sondern demokratiefeindlicher Kräfte eingenommen.
Warum wiegt das so schwer?
Wenn Journalisten nicht sicher sein können, dass ihre Recherchen frei und unabhängig sind, wenn sie gewahr sein müssen, dass ausländische Nachrichtendienste sie nicht nur abhören, sondern auf der anderen Seite auch noch die Regierung über mögliche Kontakte, über mögliche Informanten informieren, dann legt dies die Axt an die Grundlagen einer freien Presse, dann ist diese freie Presse nicht mehr frei. Das Verfassungsgericht hat in seinem Cicero-Urteil erst vor einigen Jahren festgestellt, dass der ungeschützte Kontakt zwischen Journalisten und Informanten konstituierend ist, dass eine Redaktion nicht frei ist, wenn Informanten sich nicht frei an sie wenden können und dass dies ein zentraler Pfeiler der Demokratie ist. Dieses ist hier in Gefahr.
Der Spiegel ist nicht zum ersten Mal abgehört worden, aber möglicherweise zum ersten Mal nachweisbar vom Ausland aus. Hat man auch im Blatt das Gefühl, nach einer Spiegelaffäre oder so ist der Spiegel auch sakrosankt? Davon müssen wir keine Angst haben. Sitzt es deshalb tief?
Wir lernen jetzt, dass offensichtlich zumindest die amerikanischen Geheimdienste, wie möglicherweise auch die russischen und chinesischen, keinerlei Grenzen kennen und auch keinerlei Zurückhaltung haben, wenn es an eine freie Presse kommt. In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten, nicht zuletzt durch die Spiegelaffäre ausgelöst, schon eine gewisse politische Kultur eingebürgert, dass das Abhören von Journalisten, glaube ich, allgemein als eine rote Linie gilt, die zu überschreiten eines sehr besonderen Vorganges bedarf.
Was sagt es aus über die Bundesregierung, wenn sie in diesem Fall den Schutz der Pressefreiheit offensichtlich nicht so hoch bewertet hat wie das Zusammenarbeiten mit einem möglichen Partner zum Informationsaustausch?
Der Fall dokumentiert, dass in der Ära vor Edward Snowden die Bundesregierung, namentlich das Kanzleramt, in einer ganz engen, fraternisierenden Art und Weise vor allem mit den Amerikanern umgegangen ist und dass am Ende die Amerikaner und die amerikanischen Geheimdienste dem Kanzleramt offensichtlich näher gewesen sind als die eigenen demokratischen Institutionen. Ich glaube, da hat sich im Bewusstsein durch Edward Snowden, durch die NSA-Affäre eine Menge getan. Der Vorwurf, den wir allerdings hier erheben müssen, ist ganz eindeutig, dass das Kanzleramt 2011 hätte wissen können, dass amerikanische Geheimdienste inmitten von Berlin im Herzen der deutschen Hauptstadt abhören, dass dieses Abhören dem Kanzleramt offensichtlich gilt, möglicherweise auch nicht nur einem oder mehreren Journalisten des Spiegels, sondern vielen Kollegen in Berlin und dass damals ganz offensichtlich nichts unternommen worden ist. Eventuell wäre die Snowden-Affäre 2013 mit dem aufgedeckten Handy der Bundeskanzlerin, das abgehört worden ist, ganz anders verlaufen, wenn das Kanzleramt 2011 schon Maßnahmen eingeleitet hätte.
Welchen Bezug sehen Sie zu den Recherchen, die Sie damals auch koordiniert und geleitet haben, zu den WikiLeaks-Recherchen? Damals ging es um die Depeschen.
Der Verdacht liegt sehr nahe, dass es einen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Überwachung durch NSA und CIA gegeben hat und den publizistischen Aktivitäten des Spiegel. Es gab einen langen Vorlauf von verschiedenen Beschwerden der CIA über den Spiegel bei den deutschen Nachrichtendiensten. Dieses kulminierte im Sommer 2010, als der Spiegel zusammen mit WikiLeaks und der New York Times und dem Guardian verschiedene Geheimberichte über den Krieg in Afghanistan, über den Krieg im Irak und dann im November 2010 über die diplomatischen internen Berichte des State Departments veröffentlicht hat. Das hat in Amerika zu einem öffentlichen Aufschrei geführt, zu dem Vorwurf, die Medien und alle Beteiligten hätten Blut an den Händen, weil dadurch Menschenleben gefährdet worden seien. Wir wissen, dass eine Taskforce damals gegründet worden ist, in dem auch NSA und CIA vertreten waren. Das Berliner Spiegelbüro liegt am Pariser Platz, schräg gegenüber von der amerikanischen Botschaft. Und ein halbes Jahr später wendet sich der dort ansässige CIA-Resident an das Kanzleramt und denunziert den Spiegel. Dies alles konstituiert für uns den Verdacht, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang gibt.
Und welche Rolle spielt darin die Figur Heiß, die dann ja auch in den USA immer wieder war und berichtet hat?
Offensichtlich hat der Geheimdienstkoordinator im deutschen Kanzleramt, der also für die Koordination geheimdienstlicher Aktivitäten zuständig ist, im Sommer 2011, im Juni 2011 ein persönliches Briefing erhalten in der CIA-Zentrale in Langley in Washington. Dort ist explizit über den Spiegel geredet worden. Dies wissen wir, weil es einen entsprechenden Vermerk, einen Geheimvermerk gibt, der im Kanzleramt bis heute liegt, in dem dokumentiert ist, dass der Spiegel damals Thema gewesen ist. Und eben jener Geheimdienstkoordinator hat letztlich seine demokratischen Pflichten nicht angemessen erfüllt, indem er weder die Parlamentarier noch die Öffentlichkeit noch die Justiz eingeschaltet hat.
Wir beschäftigen uns mit Geheimunterlagen. Darin geht es um ausländische Geheimdienste. Sie sollen die Kommunikation von deutschen Journalisten abgehört haben.
Der Spiegel hat deswegen Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft gestellt. Und wir hören jetzt Teil 2 des Gesprächs zwischen Spiegelredakteur Holger Stark mit NDR-ZAP-Reporterin Annette Leiterer.
Ist Ihnen bekannt, welche Spiegelmitarbeiter konkret betroffen waren?
Wir wissen aus den Dokumenten des Kanzleramtes, dass das Nachrichtenmagazin der Spiegel betroffen ist. Es sind keine einzelnen Personen, keine einzelnen Redakteure aufgeführt.
Und wie stellt sich da im Nachhinein, es gab die Versetzung von Herrn Furbeck, der ja auch viel Kontakt hatte mit Journalisten und auch offen mit Journalisten gesprochen hat, eine Kontaktperson war, ganz offen, also es war ja kein Geheimnis sozusagen. Wie bewerten Sie die Antworten der Bundesregierung, die damals im parlamentarischen Kontrollgremium gegeben hat, zur Frage der Versetzung dieser Person?
Die Ironie der Geschichte ist, dass Hans Furbeck, um dem es hier geht, der Stellvertreter von Günter Heiß im Kanzleramt, dass der ganz offen und legal über viele Jahre Pressekontakte hatte. Er hat an Hintergrundgesprächen auch mit dem Spiegel teilgenommen, er hat das Kanzleramt auf öffentlichen Veranstaltungen, auf Podien repräsentiert. Er hat gelegentlich, wenn Journalisten auch vom Spiegel angerufen haben, darüber auch Vermerke angefertigt und mitunter auch gesagt, dass er über bestimmte Themen nicht reden kann. Dass also ausgerechnet jemand, der durchaus legitimiert war und regelmäßig es getan hat, öffentliche Kontakte zu pflegen, nun ins Visier geraten ist, ist eine gewisse Perfidie dieser ganzen Geschichte. Das Kanzleramt in Persona von Günter Heiß hat in einer Sitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums im November 2011, als die Parlamentarier nachgefragt haben, was denn der Hintergrund dieser Versetzung von Hans Vorbeck gewesen ist, die Parlamentarier insofern hinters Licht geführt, als dass damals im Kanzleramt Sparmaßnahmen, organisatorische Umbesetzungen und andere Dinge rein formalistischer Natur angeführt worden sind. Kein Wort darüber, dass die CIA um ein vertrauliches Treffen in Berlin gebeten hat. Kein Wort darüber, dass Heiß selber nach Washington geflogen ist und in der CIA-Zentrale ein Briefing bekommen hat. Kein Wort davon, dass der Spiegel ganz offensichtlich dort involviert gewesen ist. All dieses ist dem Parlament verschwiegen worden.
Es hilft nun nicht viel zu spekulieren, wem diese NSA-Nachforschungen galten, ob Herrn Vorbeck oder direkt dem Spiegel. Wie sehen Sie die Chancen, das herauszufinden?
Vollumfängliche Aufklärung würden wir nur dann erlangen, wenn die Amerikaner sich daran beteiligen würden. Die Abhörprotokolle liegen nach wie vor in Washington, in Fort Meade, in der NSA-Zentrale, in Langley bei der CIA. Die Amerikaner sind diejenigen, die sagen könnten, welche Ziele sie damals ins Visier genommen haben. Darüber werden wir mutmaßlich nicht viel lernen, weil die Amerikaner sich generell einer Aufklärung verweigern. Wir sind gut beraten, davon auszugehen, nach allem, was wir durch Edward Snowden in der NSA-Affäre gelernt haben, dass das gesamte Regierungsviertel in Berlin abgehört wird, dass es abgehört worden ist und bis heute abgehört wird.
Wenn das nicht rauszukriegen ist, weil diese Unterlagen eben sehr weit weg liegen und auch nicht so leicht einsehbar sind, warum die Klage?
Der Spiegel hält dies für einen Vorgang, der nicht hinnehmbar ist. Die Idee, dass Journalisten von ausländischen Diensten abgehört werden und dies der deutschen Regierung hinterbracht wird, ist etwas, was an die Grenzen der Pressefreiheit geht. Und wir möchten, dass dieser Vorgang auch strafrechtlich entsprechend untersucht wird. Wir haben den Verdacht, dass es hier um eine geheimdienstliche Agententätigkeit auf deutschem Boden geht, dass es sich hier um einen Verstoß gegen das Fernmeldegeheimnis handelt. Und wir möchten, dass die dafür zuständigen Gremien, das ist die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, diesem Verdacht nachgeht, ihn aufklärt und dazu auch das Kanzleramt befragt, was ja ganz erkennbar in dieser Angelegenheit informiert war.
Was scheint hier nicht mehr zu stimmen in der ganzen Sache? Was wird offensichtlich dabei?
Der Fall dokumentiert, dass in dieser Angelegenheit die ganz grundsätzliche Arithmetik einer Demokratie verrutscht ist, die daraus besteht, dass es verschiedene Institutionen gibt, die sich gegenseitig kontrollieren, Exekutive, Judikative und in diesem Fall auch die Presse eine zentrale Funktion als die sogenannte vierte Gewalt spielt, jedenfalls als die freie Öffentlichkeit, die das Regierungshandeln kontrolliert. Wenn das Kanzleramt Wissen hat über diesen Vorgang und es nicht die Öffentlichkeit informiert, nicht die Justiz informiert und nicht das Parlament informiert. Das heißt also sämtliche demokratische Institutionen, die in einem Sinne von Checks and Balances das Regierungshandeln hinterfragen und kontrollieren sollen, dann sind grundsätzliche demokratische Instanzen und Mechanismen außer Kraft gesetzt und das ist besorgniserregend.
Sagt Spiegelredakteur Holger Stark. Wir fanden das Gespräch so interessant, dass wir euch die Langfassung, die es in NDR ZAP nicht zu sehen gab, jetzt vorgespielt haben.
Und wenn ihr auf ndr.de/zap vorbeischaut, findet ihr nicht nur die Videoversion von dem Gespräch, sondern auch die aktuelle Ausgabe. Ein Thema dort zum Beispiel Rosins Restaurant. Das ist ja das Coaching-Format von Kabel 1. Das soll ja Restaurants eigentlich wieder auf Spur bringen. Aber wie viele Restaurants profitieren von Rosin, wenn er und seine TV-Crew wieder weg sind? Zap hat nachgefragt. Die Antworten gibt es in der aktuellen Ausgabe. Was mit Medien? Ja. Das Medienmagazin.
Unser Schwerpunkt heute, wenn der Staat was mit Medien macht. Und wir hörten ja gerade schon ein interessantes Gespräch mit Holger Stark, der Spielredakteur. Der hat eine klare Meinung. Der sieht in dem Verhalten der Geheimdienste eine Gefahr für die Demokratie.
Wir wollen uns das aber natürlich auch mal aus Sicht der Geheimdienste anschauen. Könnte man vielleicht die These vertreten, ist das Verhalten der Geheimdienste nicht vielleicht auch ein Schutz für die Demokratie? Und eigentlich wollten wir an dieser Stelle mit Sandro Geiken sprechen. Er ist Geheimdienstexperte, berät Regierungen, Einrichtungen wie die NATO oder auch Unternehmen im Spionagefall und ist so im öffentlichen Diskurs zuletzt eher als Geheimdienstbefürworter aufgetreten. Das Problem ist nur, irgendwie erreichen wir ihn gerade nicht. Herr Peller.
Ja, woran das wohl liegen mag. Ne? Also vielleicht ist das auch schon ein Rat, den er uns gegeben hätte. Aus Sicherheitsgründen lieber Handy abschalten.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja, man weiß es nicht. Und das kann ja mal passieren. Aber wir haben gerade besprochen, Herr Peller und ich, als die Musik noch lief, dass wir es eigentlich spannend fänden, wenn wir das Interview sozusagen jetzt mal nachspielen. Herr Peller, hast du ein Interesse, mal jetzt so einen, sag ich mal, ein Geheimdienstberater zu spielen?
Ach, mit Sicherheit.
Ja? Ich habe ja hier unsere Fragen, die wir eigentlich
mitbringen, aber ich kann das auf jeden Fall mal versuchen.
Vielleicht helfen uns ja auch schon die Fragen weiter. Mhm. Ich weiß es nicht. Gerade wenn wir uns hier das mal anschauen, ob man nicht tatsächlich auch hier zum Beispiel bei den Fragen schon einiges ableiten kann. Ich weiß natürlich nicht, wie Sandro Geiken darauf antworten würde, aber wenn du jetzt, Herr Perler, mit deinem ganzen Wissen aus was mit Medien da mal sowas rausdestillierst, ist das bestimmt spannend. Also Geheimdienstberater Perler, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Abend. Danke, dass ich da sein darf.
Ja, haben Geheimdienste Respekt vor Pressefreiheit oder Journalismus?
Natürlich haben sie das. Also das gebietet...
Wieso?
Glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Sagst du das jetzt so aus PR-Brille oder meinst du das jetzt ehrlich?
Nein, wenn ich es ganz ehrlich mache, ich glaube, dass sie es nicht haben.
Ah, guck.
Also ich glaube, dass Geheimdienste und vergleichbare staatliche Behörden im Grunde vor ziemlich wenig überhaupt Respekt haben. Mhm. Ich finde, man sieht das auch manchmal daran, auch jetzt im Zuge dieser ganzen Debatten, NSA-Affäre und auch der Verfassungsschutz, dass die teilweise ja auch sozusagen selbst in ihrer Information in Weitergabe an die eigenen Aufsichtsbehörden, an den Bundestag, an die Bundesregierung, da auch teilweise nicht ganz transparent sind. Ich glaube, Geheimdienste sind per se so in ihrer Welt und gefangen, in der sie auch, glaube ich, vom eigenen Recht so überzeugt sind, dass sie ganz bestimmt von der Presse und der Pressefreiheit in homöopathischen Dosen allenfalls Respekt haben. Das glaube ich. Das ist irgendwie auch ziemlich schlimm, aber ich glaube, das ist die Realität.
Ja. Das finde ich interessant. Dann die nächste Frage, die das ein bisschen vertieft, wäre eigentlich so ein bisschen so die Kernfrage. Sind Journalisten naiv, wenn sie das annehmen, dass Geheimdienste Respekt vor Pressefreiheit oder Journalismus haben?
Ja und nein. Ne? Also ich finde nein, weil ich glaube, Journalisten müssen das einerseits annehmen, dass die Pressefreiheit respektiert wird. Weil wenn selbst Journalisten das nicht mehr glauben, dann haben wir, glaube ich, auch ein Problem, sozusagen im System selbst. Also für uns ist dieser Artikel 5, glaube ich, schon etwas, woran man als Journalist schon glauben muss. Aber naiv zu sein und eben diesen Aspekt, den wir gerade besprochen haben, eben zu unterstellen, dass alle so denken und diese Pressefreiheit so respektieren, das halte ich wirklich für naiv und problematisch, weil, wie gesagt, ich glaube, Geheimdienste tun das, wenn überhaupt nur bedingt.
Aber in der Zeit nach den Snowden-Enthüllungen, da ist uns ja aufgefallen, dass die Öffentlichkeit ja eigentlich die Maßnahmen der Geheimdienste unterschätzt hat. Und auch noch, glaube ich, aktuell immer noch unterschätzt. Mhm. Gilt das für Journalisten und ihre Arbeit umso mehr?
Du meinst, ob Journalisten das insbesondere sozusagen in Bezug auf sich selbst unterschätzt haben? Mhm. Ich glaube schon. Also da spielt auch wieder ein bisschen diese dann doch vorhandene Naivität rein. Also ich glaube, der Schock über diese ganzen Enthüllungen, die Snowden da angestoßen hat und auch alles, was da sonst noch so nachkam, der war schon ziemlich groß. Und ich glaube, gerade mit Blick auf sich selbst, auf die journalistische Zunft, ist das nochmal schlimmer festzustellen, dass es wahrscheinlich so ist und viele Dinge, an die man vorher fest geglaubt hat, möglicherweise doch in Frage zu stellen sind. Das denke ich schon.
Ja, dann wir haben ja gerade Spiegel, Handelsblatt, Neue Zürcher Zeitung uns das angeschaut. Es war wohl dann wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs.
Es wäre ja, glaube ich, fahrlässig zu glauben, dass das bei allen anderen nicht vorkommen würde. Also ich glaube, das sind natürlich auch sehr große Medien, die vielleicht auch noch interessanter sind als die kleine Regionalzeitung um die Ecke. Aber warum sollte es bei all den anderen, die es gibt, das sind ja jetzt nur welche aus dem deutschsprachigen Raum, anders sein? Das ist bestimmt nur die Spitze des Eisbergs.
Und dann ist ja natürlich die Frage der Bewertung da, ne? Also ist das jetzt eigentlich schlimm, dass das so ist, oder ist es gut, weil man irgendwie ja sagen kann, investigativer Journalismus versus Geheimdienste, ist das ein gesundes Katz-und-Maus-Spiel, was dann am Ende die Demokratie am Leben hält, dass es dazugehört? Oder ist es ganz schlimm? Das wäre natürlich das andere.
Also ich glaube, es liegt so irgendwie in der Mitte, ne? Also dieses Katz-und-Maus-Spiel, das setzt ja so ein bisschen voraus, dieses Bild, dass quasi beide irgendwo auch mehr oder weniger auch gleiche Chancen haben. Und ich glaube, dass aber eben Teile des Geheimdienstes, wie das Wort schon sagt, eben im Verborgenen stattfinden und dass wir da eben von diesem Eisberg, um das Bild nochmal aufzugreifen, eben nicht alles sehen können, das nie werden können. Also deswegen die Chancengleichheit ist da an der Stelle nicht gegeben. Ich glaube, es ist schon total wichtig, dass Journalismus da als Korrektiv fungiert und dass es, wie wir das von Konstanze vorhin ja auch gehört haben, von Netzpolitik.org, Journalisten gibt, die sagen, wir lassen uns nicht einschüchtern, wir machen weiter, weil wir fest davon überzeugt sind, dass das richtig ist und wir bohren nach und wir sind investigativ. Aber ich glaube, sie werden nie ganz es schaffen, quasi gegen die Geheimdienste anzukommen. Deswegen finde ich, ist das kein richtiges Katz-und-Maus-Spiel, sondern da ist jedenfalls, die Maus ist quasi unterlegen, ganz deutlich jedenfalls.
Sagt Herr Pähler, unser Kommunikationsexperte, als Geheimdienstsicht, naja, nicht so ganz, ne? Aber
naja. Interessant, dass sich nochmal unter dem Aspekt vielleicht nochmal angeschaut zu haben und mal sehen, vielleicht kriegen wir das Interview ja nochmal nachgereicht und stellen dann genau die gleichen Fragen und vergleichen wir das mit deinen Antworten.
Bitte nicht besser.
Herr Perler, das war sich schon wieder, unsere 409. Ausgabe von Was mit Medien.
Das ist schade, aber sehen wir es positiv, der heutige Abhörvorgang von Was mit Medien geht damit dem Ende entgegen. Ist auch nicht schlecht.
Ja, wir haben ein paar Tweets bekommen diese Woche. Können wir mal kurz reinschauen. Detlef twitterte uns an, warum WhatsApp im Radio keine Zukunft hat und hat einen Link dazu gepackt zur Radioszene. Ein Kommentar von Hannes Mehring über die Zukunft von WhatsApp. Finde ich spannend.
Findest du spannend?
Mhm. Oh nein.
Du hast es wieder gesagt. Das war nämlich, glaube ich, auch, ich weiß nicht, war es auch bei Twitter oder war es auf anderen
Medien? Ja, Frau Praxel hat das geschrieben. Moin Daniel, ich höre euer Hashtag was mit Medien echt gern. Nur nutzt ihr spannend inflationär oft. Einer von euch klickt immer mit der Maus. Ich gestehe, in beiden Fällen. Ich kann euch das kurz erklären. Ich kann euch das mal kurz erklären, warum das so ist. Denn
das mit dem spannend oder mit der Maus?
Spannend sage ich sehr gerne. Ich meine das auch immer ehrlich, obwohl ich das halt häufig sage. Und jetzt darf ich es, weil es jetzt alle wissen, auch überhaupt nicht mehr sagen, weil man mir das nicht mehr abnimmt. Und mit dem Klicken ist immer, Herr Perler und ich arbeiten, das ist jetzt voll das Geheimnis.
Nein, das ist kein Geheimnis.
Sollen wir es verraten?
Nein.
Mit dem Google Doc?
Ja, doch, das dürfen wir.
Dass wir einen Google Doc haben, ja. Und dann markieren wir uns immer, wenn wir Gespräche führen, so Aspekte, die wir als nächstes spannend sind. Und deswegen, das hört man manchmal. Aber ich versuche dann das mal das Mikro auszumachen. Oh nein. Komm, wir hören auf, Herr Peller.
Auf jeden Fall. Das wäre.
Nächste Woche verraten wir euch, warum WhatsApp in den Medien doch toll ist.
Oh, das ist spannend.
Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.